So, jetzt würde ich euch den Tobi Werner vorstellen, den ihr ja, gegen den ihr beim Würfeln verloren habt. Hat jemand gegen Tobi Werner gewonnen beim Würfeln? Er behauptet, er hätte alles gewonnen. Aha, so, ja, alles klar. Ich wollte es nur kurz klären. Der Tobi,
Team Grün hat aber gewonnen.
Ich habe mir das so gedacht. Ich habe ein paar Stichworte und du kannst zu diesen Stichworten sagen, was du willst, und nach denen wird man dich eigentlich kennen. Dann können wir vielleicht hinterher noch die harten Fakten nachschieben, die nicht vorgekommen sind, die man aber wissen muss, um dir zuzuhören. Um dich ernst zu nehmen. So, eigentlich. Also, das ist der Tobi, der neben mir steht. Und wenn man dem Tobi sagt, Bäckerei, was sagt er dann?
Dann sagt er, der Duft seiner Kindheit in Stuttgart-Zuffenhausen. Mein Papa hatte eine Bäckerei. Ich konnte also jeden Morgen vor der Schule, muss ich euch vorstellen, ne? Einfach nur Treppe runter, Schinkenhörle. Schule.
Gut, dann haben wir zwischen Bethel und Ai. Was steht in 1. Mose 13, oder 3 Vers 13 oder 13 Vers 3? 13 Vers 3, zwischen Bethel und Ai.
Unser Traufvers.
Richtig. Ja, da musst du schon auch irgendwie ein bisschen, also.
Okay, also heute vor einer Woche stand ich mit meiner jetzigen Ehefrau Judith vor dem Stuttgarter Standesamt, und morgen vor einer Woche standen wir vor dem Traualtar in Stuttgart-Zuffenhausen. Und unser Traufvers heißt zwischen Bethel und Ai.
Ja, das ist wirklich wahr. Ich habe die Predigt gehört, nicht gehalten, aber gehört. Und ihr könnt ja Tobi mal fragen. Das war eine sehr gute Predigt über einen quasi nichtssagenden Text. Okay, dann das etwas altbackene Wort Heiland.
Heiland. Lange Jahre meines Lebens saß ich im Keller der Heilandskirche in Stuttgart-Ost diesmal. Denn mein Freund Winnie Schweizer und ich, wir hatten da das legendäre Heilandsstudio. Ich war die letzten Jahre tätig als Musiker. Ich habe Schlagzeug studiert, bin eigentlich Schlagzeuger und Musikproduzent. Und Winnie und ich haben tatsächlich im Heilandsstudio Musik produziert. Manches davon habt ihr vielleicht gehört, wenn ihr so ein bisschen in der Contemporary-Gemeindemusik unterwegs seid.
War? Ich wusste gar nicht, das machst du gar nicht mehr. Witzemann.
Wir sind ja Gemeinde, Zwillinge, könnte man sagen. Wir sind vor genau einem Jahr in Stuttgart mit unseren Gottesdiensten von einem kirchlichen Gebäude in ein kulturelles Konzertgebäude gezogen. Das Ding heißt Im Witzemann. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was ihr mir dieses Wochenende erzählt von Money Green, wie das an Heiligabend war und ob ihr euch alle freut oder ob ihr alle riesig Schiss habt, was jetzt passiert mit City Church.
Was ist das, Witzemann? Hast du das gesagt?
Ja, so ein kulturelles, so eine Konzertlocation. Okay. Halt, ja.
Ich habe nicht zugehört. Offensichtlich. Brasilien.
Am Mittwoch fliege ich dahin. Wir machen da Flitterwochen. Und mit diesem Land verbindet mich eine jahrelange Freundschaft. Das reicht.
Okay. Er ist zwischen Hochzeit und Flitterwochen hier. Das muss man erstmal machen. Er wäre auch froh, wenn er euch das Bild zeigen lasst von seiner Frau. Er muss nur das Handy anmachen, seht ihr es. Also er zeigt das gerne her. Letztes wäre jetzt, ich kann das jetzt spezieller oder allgemeiner sagen, ich sage Fußball, allgemeiner Fußball.
Da würde jetzt die Zeit nicht ausreichen, um alle Assoziationen, die in meinem Kopf damit herumschwirren, euch zu nennen. Nee, trotz meines fortgeschrittenen Alters und des Körpergewichts fröne ich trotzdem noch regelmäßig dieser Leidenschaft und bolze mit ein paar Jungs von uns aus der Gemeinde. Aber zum Beispiel gestern Abend auch über die famose Communi-App haben wir eine spontane Bolz-Aktion gestartet gestern Abend in einer kleinen Soccerhalle. Also Fußball gehört definitiv zu meinen leidenschaftlichen Hobbys.
Gut, dankeschön. Was muss man jetzt noch wissen über ihn, um ihm zuzuhören? Du bist fortgeschrittenes Alter 41 Jahre. Gründer oder nur Leiter des Jesus-Treff? Mitgründer des Jesus-Treff. Das ist eine freikirchlich anmutende Bewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche. Kann man das ein bisschen so sagen? In Stuttgart. Und der Rest ist, glaube ich, vorgekommen. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen und Ich habe mich gefreut, dass du zugesagt hast, hier dafür zu sorgen, dass ich nicht arbeiten muss und du die Referate hältst. Und wir haben uns geeinigt auf das Thema Glauben, Form, Wachsen. Und ich schätze, du wirst selber irgendwie sagen, wie wir da jetzt reinfinden. So, jetzt wurde noch nicht gebetet und das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann gebe ich dir das Mikro und dann... Gibt es keine Musik? Ah doch, das gibt's. Gibt's Musik? Haben wir da... Ja, ist ein bisschen spontan, aber ja, okay, das ist schön. Dann bete ich aber trotzdem, du darfst dich wieder hinsetzen. Wir singen oder hören 1 oder 10 Lieder, keine Ahnung, 2. Und kommen so ein bisschen vom Spielen zum Gott begegnen oder zur Ruhe finden oder die Woche so ein bisschen den Alltag hinter sich lassen. Vater im Himmel, danke für Wochenenden. Es ist überhaupt eine schöne Sache. Danke, dass es diesen 7. Tag gibt, wo du gedacht hast, es ist gut, wenn Alltag mal vorbei ist und auch was anderes möglich ist. Jetzt liegt so ein Wochenende vor uns, was kein gewöhnliches ist, wo viele Leute um uns rum sind und wir viele Begegnungen haben werden und Inspirationen und Gedanken und auch viel Spaß. Ich bitte dich, dass dieses Wochenende auch eins ist, wo wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal dir begegnen oder einem Gedanken, der für uns wichtig ist und der vielleicht in einer Woche oder in einem halben Jahr oder in 10 Jahren irgendwie noch mit uns geht. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, zur Ruhe zu kommen, uns auf dich auszurichten, ganz hier zu sein. Und ich danke dir für Tobi, durch den du möglicherweise zu uns reden wirst. Darauf wollen wir uns einstellen. Amen.
Neue Situationen erfordern manchmal neue Herangehensweisen. Manchmal erfordern neue Situationen Umbauten. Kann jemand mal erraten, was das hier ist? Korrekt, Schmitter, der alte Häuslersbauer. Das Ding hier, dieser Raum, wird unsere neue Küche. Ja, meine Frau Judith und ich, wir ziehen nach den Flitterwochen dann, also Anfang Februar, um. Und da ziehen wir in einen Raum mit einer Küche ein, der vorher ein Gästezimmer war. Bedeutet, da muss Wasser rein, ne, muss da Strom rein, neuer Boden rein. Und irgendwie ist es für uns ja alles total selbstverständlich, ne? Also wenn ich auf einmal in einen Raum, in dem vorher ein Gästezimmer war, wenn ich da eine Küche reinmachen will, ja, muss ich was umbauen, muss was machen. Da muss ich was ändern. Ist bei uns, bei Äußerlichkeiten eigentlich, ist uns das allen klar, ne? Das würden wir nicht in Frage stellen. Wenn es aber so um unser Inneres geht, um unsere Seele, um unseren Glauben, um das, auf was wir so in unserem Leben vertrauen, da wären wir schon vorsichtiger. Kann man da einfach sowas umbauen? Kann man da was verändern? Kann man da was rausrupfen und was Neues reinzimmern? Geht es überhaupt? Darf sich in unserem Glauben überhaupt was renovieren? Ich möchte dich in diesen Tagen, also heute Abend und morgen, mal zu ein paar Texten, ganz alten Texten mitnehmen, in denen aus meiner Sicht sowas passiert. Wo aus bei unserem Inneren, ja bei unserer Seele, bei unserem Bild, was wir so über Gott haben und über uns selber, wo da richtig was renoviert wird, wo da richtig was umgebaut wird. Ich weiß nicht, ob es für dich was Normales ist, dass das passiert. Christoph und ich haben ja dieses Thema fürs Wochenende Glauben, Formen, Wachsen genannt. Mir leuchtet es total ein, dass wenn ich vorankommen will in meiner Beziehung zu Gott oder in meinem Gottesbild, in meinem Glauben, das geht ja nur, wenn sich was verändert, wenn was renoviert wird. Aber ist vielleicht auch manchmal nicht so ganz easy. Ich hatte kürzlich einen Anruf, vor 2, 3 Wochen einen Anruf auf meinem Festnetz-Anrufbeantworter. Manche haben das ja noch, ja, Festnetz-Anrufbeantworter. Und da meldete sich ein Mann, den ich noch nie davor gehört hatte. Er sagte in leicht näselndem schwäbischen Akzent: Hallo Tobi, hier ist der Manfred. Und ich wollte jetzt mal anrufen. Ich mache jetzt wieder auf Hochdeutsch weiter, damit die Franken mich verstehen. Ich wollte mal anrufen, weil ich kann jetzt den Jesus-Treff ja nicht mehr guten Gewissens weiterempfehlen. Fängt schon mal gut an, so eine Nachricht. Hintergrund ist der folgende. Eine Woche davor tagte die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, unser Kirchenparlament. Ja, und ich sitze da, ich habe da einen Sitz und stimme da über diverse Sachen, Kirchenangelegenheiten ab. Und just in dieser Woche ging es um die Segnung von gleichgeschlechtlich Liebenden. Wollen wir das in unserer Landeskirche ermöglichen, dass gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden bei uns in einer Gottesdienstform? Und irgendwie hatte wohl der Anrufer, der dann auf meinem Anrufbeantworter landete, mein Statement in dieser Synode da im Livestream verfolgt oder sonst irgendwo nachgelesen. Und da dämmerte es dem, dass dieser Tobi Werner vielleicht gar nicht so abgeneigt ist gegen eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, wie er davor dachte. Und deswegen hat er diesen Impuls bekommen und mich angerufen, um mich auf meinem Anrufbeantworter rund zu machen. Er hat auch netterweise seine Telefonnummer hinterlassen, sodass ich ihn zurückrufen kann, aber ich warte noch ein bisschen. Ja, er muss erstmal ein bisschen runterkühlen wieder. Aber da merkt man, ist sowas passiert. Bei mir ist was passiert, aber ich glaube auch bei diesem Mann, der mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, ist auch was passiert. Der hat auf einmal gemerkt, beim Tobi hat sich was geändert. Der hat wahrscheinlich vor 10 Jahren über dieses Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe theologisch anders gedacht als heute. Da stimmt doch was nicht. Das darf sich doch nicht ändern. Wenn wir so eine Ansicht gewonnen haben, dann geht es doch eher darum, die zu zementieren und möglichst festzuhalten und nicht mehr veränderbar zu gestalten. Oder? Ihr kennt sicher den Satz, mal jemand gesagt, wenn dein Ich von vor 5 Jahren zu deinem heutigen Ich nicht sagen würde, du Ketzer, du Irrlehrer, dann bist du geistig nicht gewachsen. Wenn dein Ich vor 5 Jahren zu deinem heutigen Ich nicht sagen würde, du Ketzer, dann bist du geistlich nicht gewachsen. Ich möchte mit dir in diesen Tagen so ein paar Texte mal angucken, die uns vielleicht auf die Spur bringen, wie sich in unserem Glauben etwas neu formen, etwas renovieren kann, weil es manchmal nötig ist. Wenn wir geistlich vorankommen müssen, gilt es vielleicht gerade dann, etwas umzubauen, neu zu formen, zu reformieren, zu renovieren. Und bevor ich heute Abend mit dir einen kleinen Einstieg in einen kleinen Bibeltext mache, würde ich gerne nochmal die geballte Lebenserfahrung der City Churchler, der City Churchler anzapfen, und zwar mit der folgenden Frage: Was war denn bei dir eigentlich schon mal eine Renovierung oder eine Erkenntnis oder ein Wachstumsschritt, ein Vorankommen, ein Geformtwerden in deinem Glauben im letzten Jahr? Fragezeichen. Schneidet er da was ab? Überleg mal kurz, was hat sich denn bei dir so ungefähr im letzten Jahr, 2017, so, was hat sich bei dir eigentlich getan? Gab es da irgendwas, was du jetzt glaubst, was du vor einem Jahr ganz anders geglaubt hast? Oder gab es irgendwas, was du jetzt nicht mehr glaubst, was du vor einem Jahr noch ganz anders geglaubt hast? Vielleicht gar nicht so einfach, ne? Überleg mal schnell und dann tausche dich mit deinem Nachbarn 1 Minute lang darüber aus. Wer keinen Nachbar hat, muss sich einen suchen. Seid ihr so mutig? Ja? Überleg mal kurz, was gab es denn eigentlich? Wo hat sich bei mir was gewandelt? Wo hat sich bei mir was geändert? Vielleicht so in meinem Glauben oder in meinem Bild über Gott. Okay? Alles erlaubt. Muss auch nicht jetzt die tiefsten Sachen austauschen, aber man darf es auch. 1 Minute Zeit, Feuer frei. So schnell kann eine Minute vorbei sein. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Ich weiß schon, man könnte auch das ganze Wochenende natürlich darüber sprechen. Ihr seid gut. Gar nicht so einfach, ne, was sich in einem Jahr geändert hat. Vielleicht könnte man viel leichter sagen, was sich in 10 Jahren oder so bei uns geändert hat. Mich würde kurz mal interessieren, traut sich jemand, das kurz öffentlich hier zu sagen? Gibt es da irgendwas, wo er sagen würde, das hat sich jetzt also wirklich, da wurde ich schon irgendwie geformt oder wurde mein Glaube renoviert? Traut sich jemand, was zu sagen? Wenn, ihr könnt auch das vom Nachbarn her sagen, ne, dann...
Bitte? Ja. Also was mir aufgefallen ist, wenn ich vor einem Jahr mir noch jemand gesagt hätte, dass ich mal die Allmacht Gottes anzweifeln würde, da hätte ich gedacht, was kann ich sein? Und mittlerweile finde ich, wenn man da mal anfängt, ein bisschen anders zu denken, dann wird Gott auf einmal ganz anders vom Charakter und viel, viel wärmer und viel herzlicher.
Cool, danke, Christian. Christian ist zum ersten Mal hier auf der CC-Freizeit dabei, applaudiert ihn mal. Sehr gut. Weitere Stimmen? Will noch jemand? Hat nicht euer Nachbar irgendwas Interessantes gesagt noch? Okay, habt das Wochenende über ja noch Zeit. Glauben, Formen, Wachsen heißt unser Thema in diesen Tagen. Und ich lade dich ein, dich bereit zu machen für diese 24-stündige Reise oder ein paar mehr, die ihr jetzt ja hier seid. Meine Hoffnung wäre, dass wir vielleicht manchmal tatsächlich irgendwie zu einer kleinen Renovierungsaktion kommen in diesen Tagen, wo wir merken, vielleicht macht unser Leben mit uns was, wo wir angetriggert werden, an unserem Gottesbild oder an unserem Glauben irgendwas umbauen zu müssen. Ich glaube, das ist geistliches Wachstum, so wie wir es uns eigentlich erhoffen, auch wenn wir manchmal uns wünschen würden, dass es vielleicht anders gehen kann. Ich nehme dich heute Abend, ich habe alle 3 Texte in diesem Wochenende aus demselben Buch der Bibel ausgesucht und heute Abend machen wir so einen ganz easy Einstieg in einen kleinen Text. Es gibt manchmal Tage in meinem Leben, da vergesse ich, was die Realität ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Es hat nichts mit Drogen zu tun, aber trotzdem merkt man manchmal, man weiß gar nicht, was für uns gilt. Zum Beispiel diese Realität. Also, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich bin McFit-Mitglied. Das ist eine Realität, die gilt. Ja, ich zahle jeden Monat dafür. Ich sag dir mal, es gibt Tage, da vergesse ich das. Da vergesse ich, dass ich 24 Stunden pro Tag die Möglichkeit hätte, 70 Meter aus meiner Haustüre rauszugehen und in dieses beschissene Fitnessstudio. Gibt so Realitäten, die vergessen wir. Es gibt, man macht ja immer ein Foto, bevor man da Mitglied wird, damit man dann sehen kann, was sich verändert. Ja, es gibt noch eine andere Realität, die wir manchmal vergessen. Das sage ich jetzt hauptsächlich den Männern von uns, denn diesen Sommer steht ein sportliches Großereignis an. Und wisst ihr, was wir vergessen? Wir sind ja Weltmeister. Wir sind aktuell immer noch Weltmeister. Ja, obwohl es schon gleich wieder 4 Jahre her ist, aber Deutschland ist amtierender Weltmeister. Muss man sich immer klar machen, wenn man so durch seinen Alltag rackert und sich einen abkämpft. Wir sind immer noch Weltmeister, Leute. Ja, die Realität, die geht uns manchmal verschütt, geht manchmal verloren, wenn wir denken, wir müssen die Welt retten. Eine dritte Realität noch, die wir manchmal vergessen, ist, dass sehr viele von uns, die wir heute Abend hier sitzen, wahrscheinlich EU-Bürger sind. Das ist eine Realität, die spielt in unserem Alltag meistens nicht so eine dominante Rolle. Aber ich sag dir mal was, nächsten Mittwoch, wenn ich in Brasilien, Sao Paulo aus dem Flugzeug steige, da spielt es eine entscheidende Rolle. Da laufe ich nämlich an eine andere Schlange als die anderen Ausländer, die da landen. Die EU-Bürger, EU-Bürger zu sein, ganz schönes Privileg. Noch mehr, wenn wir bei uns wieder einreisen, ne? Wenn wir in die EU einreisen, dann merken wir, dass diese Realität auf einmal, da hat die eine richtige Bedeutung. Manchmal werden solche Realitäten wie McFit-Mitgliedschaft oder Weltmeisterschaft oder EU-Bürgerschaft, die werden manchmal verdeckt oder verschleiert oder verwaschen durch unseren Alltag. Jetzt frage ich dich mal, vielleicht gibt's ja auch in unserem Seelenleben, also in unserem Inneren, so eine Realität, die wir manchmal vergessen. Und wenn wir sie aber wieder aufdecken würden, dann würde die ganz schön was bedeuten. Also meine Frage heute Abend heißt, gibt es vielleicht eine Wirklichkeit Gottes, die für uns gilt, die unser Leben womöglich reicher, befreiter, tiefer, erfüllter machen würde, wenn wir sie nur kennen würden oder wenn wir sie nur aufdecken würden? Gibt es vielleicht so eine Realität, die unseren Glauben umbauen würde? Und ich möchte mit dir heute einen kleinen Abschnitt aus dem Korintherbrief anschauen. Der Korintherbrief ist ein Brief aus dem zweiten Teil der Bibel, also Neues Testament. Paulus hatte den geschrieben. Der hat den geschrieben an eine Gemeinde, die er mal gegründet hatte und die dann danach, nachdem er weg war, ordentliche Probleme bekam. Man könnte beinahe sagen, die Korinther sind danach richtig abgekackt irgendwie so als Gemeinde, nachdem Paulus weg war. Und dann schreibt er ihnen im Nachhinein einen Brief, so wie so eine Art Erinnerungsbrief. Also eine Erinnerung an das, was eigentlich schon lang gilt, aber was die vergessen hatten. Wer seine Bible-App öffnen möchte, kann es gerne tun. Im ersten Korintherbrief, drittes Kapitel, die Verse 12 bis 17. Aber ich lese es fairerweise auch vor. Da schreibt Paulus einen relativ krassen Text. Achtung. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, wenn also jemand was renoviert, wenn jemand was baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Puh, ganz schön starke Bilder am Freitagabend auf der Burg Wernfels. Paulus schreibt, dass wir auf einen Grund bauen. Er benennt die Baustoffe, die wir dafür verwenden. Ja, Gold, Silber, Edelsteine, sehr edle Baustoffe. Und dann nennt er aber auch eher so was Profanes und Leichtes als Baumaterial Holz, Heu und Stroh. Und dann redet er davon, dass jeder irgendwie so sein Ding renoviert. Ja, und dass dann das Feuer einen Test vollziehen wird an diesem Gebauten. Klar, Paulus will damit sagen, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir bauen. Der Grund ist gelegt, sagt er im Kapitel davor, der ist Christus. Aber wie bauen wir denn jetzt da drauf? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, jetzt gerade beim Hören, da hört sich manchmal ein bisschen bedrohlich an. Ne? Da kommt dann Feuer und dann wird es zeigen, ob das, was wir gebaut haben, es taugt. Hört sich ein bisschen nach Fegefeuer an. Also am Ende des Lebens, da müssen wir alle durch so ein Feuer und dann zeigt sich, ob das taugt. Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Aha, es geht also jetzt bei diesem Feuer nicht unbedingt um Errettung oder Erlösung. Die ist ja in Jesus schon passiert, deswegen sagt er hier, egal wie du gebaut hast, du wirst gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ist also keine Bedrohung oder keine Androhung. Aber trotzdem scheint es eine Rolle zu spielen für unser Leben, für unseren Alltag, wie wir unser Leben renovieren. Eigentlich auch logisch, ne? Also wenn unser Leben mal so richtig durchs Feuer gehen muss, dann zeigt sich ja, ob es was taugt oder nicht. Wenn unser Leben so richtig unter Druck gerät, dann zeigt sich ja, mit was wir gebaut haben. Und in unserem Alltag entscheidet sich das dann, ob wir dieser Realität glauben oder nicht. Ich kann dir mal was persönlich aus meinem Leben erzählen. Ich bin ja gerade wirklich zwischen Hochzeit und Flitterwochen und genieße das auch total. Bin total beseelt noch von dieser Party da letzte Woche und dann direkt Silvester weiter gefeiert und so weiter. Könnt ihr euch ja vorstellen. Aber was der ein oder andere von euch sicher nicht weiß, ist, ich war schon mal verheiratet. In meinem Leben gab es schon mal eine 7-jährige Ehe, die an die Wand gefahren ist. Und die Zeit, die war auch nicht leicht. Es war ein richtiges Achterbahnfahren, nicht nur der Gefühle, sondern auch der Theologie. Was macht man denn dann damit? Wenn so eine Beziehung, von der man sagte, die will man bis an sein Lebensende halten und es geht nicht, wie geht man dann damit um? Aber auch nicht jetzt nur theologisch, sondern auch so persönlich, geistlich für mich. Was macht man denn als Gemeindeleiter mit so einem krassen Scheitern oder so einem Versagen? Wenn dein Leben so unter Druck gerät oder so durchs Feuer muss, dann zeigt sich, wie du gebaut hast. Dann zeigt sich, ob dich Gott durch sowas prägen darf, durch sowas formen darf, durch sowas renovieren darf. Oder ob du sagst, nee, es muss alles beim Alten bleiben. Ich glaube, so ist es in deinem Leben auch. Darf Gott eigentlich durch das vielleicht, was dir passiert oder dieses Schicksal, was dir widerfährt, darf Gott dich dadurch prägen? Darf er dich dadurch formen? Glauben, wachsen, formen. Irgendwie scheint es dazu zu gehören zu unserem Leben, dass wir geformt werden und verändert werden, vielleicht auch durch Sachen, die wir uns nie erwünscht hätten. Also Paulus sagt, wir sollen darauf achten, wie wir bauen. Das heißt, wir haben eine Verantwortung dafür, nicht nur, dass wir einmal was gebaut haben, das muss dann halten, sondern das passiert ja permanent. Wir sind ja ständig in diesem Umbauprozess in unserem geistlichen Leben, in unserem Glauben. Dann sagt Paulus noch was Krasses in diesem Kernvers eigentlich des Abschnitts, 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wow, was für ein Satz. Auf einmal kommt Paulus vom Bauen zum Sein. Es geht also irgendwie darum, dass wir bauen, aber es geht auch irgendwie darum, dass wir schon etwas sind. Sowohl als auch. Wir sollen darauf achten, wie wir bauen, aber wir sind auch schon was. Das ist ganz symptomatisch im Korintherbrief, da schreibt der Paulus die ganze Zeit solche Sachen. Der sagt den Korinthern nicht nur, was sie tun sollen, sondern der erinnert sie immer wieder daran, wer sie sind und was ihnen gilt. Ich finde das absolut herrlich, muss ich sagen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wie bitte? Wir sind Gottes Tempel. Ja, was heißt denn das? Das bedeutet ja, das ist ein Riesenzuspruch. Überleg mal, der Geist Gottes wohnt in dir. Tempel heißt auf Deutsch nichts anderes als Wohnung Gottes. Wenn du der Tempel Gottes bist, dann wohnt diese Kraft in dir. Dieselbe Kraft, die die Erde erschaffen hat, das Universum. Dieselbe Kraft, die den Sturm gestillt hat, die Kranke geheilt hat, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft wohnt in dir. Ist ja die Frage, warum merken wir eigentlich manchmal so wenig davon? Ich glaube, das ist genau so eine Realität, die uns gilt, die aber ganz oft in den Hintergrund rückt, weil andere Sachen wichtiger sind. Eine Realität, die gilt, aber die kommt irgendwie nicht so richtig zum Vorschein. Gottes Geist wohnt in uns. Und wir haben die Verantwortung, auf diese Kraft zu bauen. Hört sich ganz gut an, sagst du, Tobi. Aber wie um alles in der Welt soll das gehen? Geist Gottes in mir, Kraft, wie, warum? Sag dir mal was, ich glaube, es ist heute in unserer Welt so schwer, diese Realität zum Vorschein zu bringen, weil wir so viele andere Sachen haben, die um uns herum wuseln und wabern und uns anleuchten. Wir tragen ja sogar Leuchtbildschirme in unserer Hosentasche herum. Unser ganzes Leben findet auf Screens statt. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, sensibel dafür zu sein, für diese Kraft Gottes. Ich hatte kürzlich mal so einen Gott-Moment beim Skifahren. Letzte Abfahrt, bin alleine einen Berg runtergekullert und musste irgendwann mal zwischendrin anhalten. Die anderen waren entweder schon unten oder noch oben auf der Hütte. Und ich bin alleine runtergefahren. Ich musste irgendwann mal anhalten. Warum? Um einen Instagram-Post zu machen, und zwar einen folgenden. Mach mehr von den Sachen, die dich vergessen lassen, dein Telefon zu checken. Ich musste zwischen 2000 Meter und 1500 auf der Piste anhalten, um mir diesen Satz in mein Smartphone reinzutippen, weil ich gemerkt habe, manchmal müssen wir uns das bewusst machen. Manchmal brauchen wir Sport und Berge und Panorama dafür, um unsere Gedanken frei zu kriegen für die Realität Gottes. Kennst du das? Dass in deinem Leben so viel um dich rum passiert, was diese Realität verdeckt. Wenn wir freie Gedanken bekommen, dann taucht Gott auf. Wann ist es bei dir so? Vielleicht dient dieses Wochenende auch dazu. Deswegen habe ich das auch heute Abend als unseren Einstieg gewählt, weil ich glaube, wir brauchen manchmal solche Zeiten, die uns vergessen lassen, unser Telefon zu checken. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das wissen wir nicht, aber wir können es üben. Wir können es üben, uns auf diese Realität zu fokussieren. Ich möchte das gleich mit dir konkret ausprobieren, wie das gehen könnte. Wir machen gleich eine kleine abschließende spirituelle Übung zu diesem Thema. Ich erkläre gleich, wie es funktioniert. Aber ich sage dir schon mal was. Ich glaube, wir brauchen das heutzutage noch mehr als damals die Korinther. Weil unser Leben heute noch verrückter geworden ist als damals. Und weil diese Realität oft verschütt geht. Dass der Heilige Geist in uns lebt, in dir, in mir. Martin Luther, den wir ja letztes Jahr 500-jährig abgefeiert haben, der hat gesagt, der Heilige Geist schafft einen neuen Mut. Dass der Mensch vor Gott fröhlich wird und Liebe zu ihm gewinnt und den Leuten mit fröhlichem Gemüte dient. Das macht die Realität des Heiligen Geistes. Wer könnte das nicht gebrauchen? Wer könnte das nicht gebrauchen? Zum Abschluss ein Experiment. Skipisten dienen dazu, um den Kopf frei zu kriegen. Manchmal dient auch einfach nur Stille in unserem Alltag dazu, um uns auf Gott zu fokussieren. Das würde ich gerne jetzt mit dir ausprobieren. Ich weiß, Freitagabend natürlich ganz schön hart, Stille zu machen, aber ich traue euch City Churchland das zu, weil ich weiß, dass ihr die krassesten seid. Deswegen machen wir es jetzt gleich so. Ich werde ein Gebet sprechen, in dem ich den Heiligen Geist einlade. Der ist ja sowieso schon da, ja, aber ich lade ihn ein, dass er in uns jetzt unsere Gedanken zur Ruhe bringt. Und dann stelle ich meinen Handy-Timer, weiß ich, vielleicht 5 Minuten. Und wir stellen uns dann gleich alle hin und probieren mal wirklich aus, still zu sein. Und ich sage dir mal was, 5 Minuten können lang sein. Beschissen lang. Aber ich baue auf euch, dass wir diese Herausforderung heute annehmen. Ich glaube, da ist eine Realität in uns, die manchmal erst zum Vorschein gebracht werden muss, weil die ganzen anderen Gedanken rumschwirren. Alles von deiner letzten Woche, von den Ferien, von den Feiertagen, von der Familie und jetzt die Gedanken schon wieder auf die neue Arbeitswoche, was passiert da und so weiter. da muss sich ja erstmal ein bisschen Platz geschaffen werden. Deswegen werden wir gleich mal ein bisschen Stille aushalten. Und bei mir ist manchmal so, wenn ich dann still werde, dann kommen tatsächlich alle möglichen Sachen erst so hoch. Ich weiß nicht, ob es der eine oder die andere von euch kennt. Und das kann man auch ruhig dann zulassen, dass man jetzt das denkt. Und dann merkt man, okay, dann denkt man jetzt einen Gedanken weiter. Und wer dann zum Beispiel schneller in eine ganz ruhige Stille kommen will, der könnte zum Beispiel immer beim Einatmen Jesus denken und beim Ausatmen Christus. Christus. Und dann schaffen wir es vielleicht, unsere Gedanken ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Idee von der spirituellen Übung ist, sich einfach auf dieses Wochenende hier einzustellen und dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes in uns erfahren können. Vielleicht passieren auch andere Sachen während der Stille. Vielleicht gibt es da Gefühle oder vielleicht gibt es ein Bild oder eine Situation, die dir vor Augen kommt. Ich lade dich ein, dich mal drauf einzulassen. Ich beende dann diese Stille einfach wieder mit einem Gebet. Also hier ist ein ganz sicherer Rahmen, hier kann nichts Schlimmes passieren. Ja, während der Stille, ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu macht, aber mir hilft es, um mich auf diese Realität zu fokussieren. Gottes Geist lebt in uns. Ich lade dich ein, aufzustehen und wer möchte, kann auch seine Hände vor sich öffnen. Als Zeichen dafür, dass wir bereit sind, vom Heiligen Geist etwas zu empfangen. Und dann stelle ich meinen Handy-Timer und dann geht's los. Gott, danke für deine Realität in uns. Danke, dass du uns diese Ermutigung gibst, dass dein Geist, deine Kraft in uns lebt. Wir wollen dir jetzt begegnen, in uns, in dieser Stille, durch deinen Geist. Gracias.